lese uns zuerst einen Bibeltext für unsere Predigt in 1. Mose 21, die ersten drei Verse. Da heißt es, der Herr hielt sein Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn. Abraham wurde Vater, obwohl er schon sehr alt war. Genau zu der Zeit, die Gott vorausgesagt hatte. Abraham nannte seinen Sohn, den ihm Sarah geboren hatte, Isaak. Isaak ist da. Endlich. Abraham und Sarah sind Eltern geworden. 25 Jahre sind vergangen, seitdem Gott zum ersten Mal Abraham versprochen hatte, dass er und Sarah einen Sohn bekommen werden. Und 25 Jahre haben Abraham und Sarah gewartet. Jetzt ist es endlich soweit. Die Zeit des Wartens ist zu Ende. Er liegt in ihren Armen. Isaak, der Sohn der Verheißung. Und an dieser Stelle könnte man doch eigentlich Vorhang fallen lassen, oder? Jetzt könnte doch eigentlich Schluss sein. Das wäre ein guter Moment für den Abspann. Eine Serie ist immer nur so gut wie ihr Schluss. Und ein Netflix-Drehbuchautor für Serien sollte sich gut überlegen, wie er die letzte Folge seiner Serie enden lässt. Mein Empfinden wäre, hier sollte Schluss sein. Besser wird's nicht. Alles gut. Happy End. Wenn wir die Bibeln aufschlagen, stellen wir fest, es ist noch nicht Schluss. Auf Kapitel 21 folgt Kapitel 22. Und es trägt die Überschrift Abrahams Gehorsam, wird auf die Probe gestellt. Und es folgt diese Geschichte aus 1. Mose 22. Ich lese sie uns jetzt mal im Zusammenhang. Einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham, rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf. Er sattelte seinen Esel und nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaak auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaak, Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge, aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham ergriff das Messer, um seinen Sohn als Opfer zu schlachten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, antwortete er, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel, tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinem Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Wenn man das jetzt hier liest, dann möchte man doch förmlich aufstöhnen, weil man denkt, oh nein, das kann doch nicht angehen. Was soll denn das jetzt noch? Was macht Gott denn da? Das war doch schon alles schwierig genug für Abraham und Sarah. Das hat doch auch schon alles lange genug gedauert. Warum in aller Welt stellt Gott jetzt noch einmal und dann auch auf so eine harte Art und Weise Abraham auf die Probe? Keine ganz einfache Geschichte. die am Ende unserer Predigtreihe über Abraham steht. Und manch ein Mensch, ganz egal, ob er an Gott glaubt oder nicht, hat an dieser Stelle des Alten Testaments schon gesagt, also mit so einem Gott, da tue ich mich äußerst schwer. Denn wie soll man sich einem Gott anvertrauen, der so etwas verlangt, der einem Vater so etwas zumutet? Jetzt kann man natürlich einwenden, naja, Gott hat es dann ja auch nicht so ganz zum Äußersten kommen lassen. Er wollte ja nicht, dass Abraham seinen Sohn wirklich opfert. Aber trotzdem bleibt doch bei dieser Geschichte so ein komischer Nachgeschmack, oder? Da fragt man sich doch ganz unwillkürlich, wie kann ein Gott der Liebe so etwas überhaupt verlangen? Keine einfache Geschichte, die hier am Ende unserer Predigtreihe steht. Und vielleicht haben ja auch wir als Menschen, die wir ja eigentlich doch die Bibel ernst nehmen wollen, bei dieser Geschichte dann doch mal schnell weitergeblättert. Doch mal schnell lieber die nächste Seite aufgeschlagen, weil auch wir das nicht so richtig verstehen konnten, was hier geschieht, weil auch wir so unsere Probleme haben, diese Begebenheit damit im Einklang zu bringen, dass unser Gott doch ein gütiger Gott ist, ein Gott, der uns liebt, ein Gott, der das Beste für uns will. Und so wollen wir jetzt mal einmal bei dieser Frage stehen bleiben, warum tut Gott so etwas? Warum hat Gott Abraham solch eine Prüfung zugemutet? Nun, um dies zu beantworten, müssen wir zunächst einmal fragen, was Gott hier eigentlich prüfen will. Prüft er Abrahams Opferbereitschaft oder prüft er seinen Glauben? Wenn wir uns ein wenig hinein vertiefen und darüber nachdenken, werden wir feststellen, dass es hier Gott um Abrahams Glauben geht. Abraham hatte ja von Gott die Verheißung bekommen, dass er ihn durch Isaak zu einem großen Volk machen wird. Das heißt, Isaak war nicht irgendwer. Er war nicht irgendwie irgendeiner der Söhne oder so, sondern Isaak war der Sohn der Verheißung. Isaak war der Sohn, durch den Gott sein Versprechen an Abraham erfüllen wollte. Gott hatte zu Abraham gesagt, dieser Isaak, der Sohn, den ich dir verheißen habe, der wird zu einem großen Volk werden, komme, was da wolle, was immer in deinem Leben bisher passiert ist und was immer in deinem Leben auch in Zukunft noch passieren wird. Ob du damals in Ägypten mir vertraut hast oder nicht, ob du mit deiner Sklavin noch einen anderen Sohn gezeugt hast oder nicht und auch, ob ich dich bitte, Isaak zu opfern oder nicht. Ganz egal, dieser Isaak ist und bleibt der Sohn der Verheißung. Und durch ihn werde ich mein Versprechen an dich erfüllen. Das heißt, Abraham konnte wissen und wusste, dass Gott noch was mit Isaak vorhatte. Und deswegen durfte er Gott auch vertrauen, dass Isaak wie auch immer, auf welche Weise auch immer, weiterleben würde. Und es gibt tatsächlich eine neutestamentliche Stelle, wo das ganz deutlich bestätigt wird. Das ist Hebräer 11, Vers 17 und die nächsten Verse. Da heißt es, durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Wir können jetzt hier daraus erkennen, Gott ging es nicht darum, Abrahams Opferbereitschaft zu testen, sondern vielmehr seinen Glauben zu stärken, um ihm noch mehr Gutes zukommen zu lassen. Es geht hier nicht darum, das müssen wir jetzt einmal ganz klar festhalten, es geht nicht darum, dass ein sadistischer Gott an dieser Stelle mal gucken will. Na, wie viel Pein wird Abraham wohl ertragen? Sondern es ging Gott vielmehr darum, dass er Abraham noch tiefer in die Beziehung zu ihm hineinführen wollte, um ihm noch mehr Gutes zukommen zu lassen, um ihm noch mehr Segen zufließen zu lassen. Das finden wir dann auch am Ende dieser Geschichte bestätigt, wo Gott ab dem 16. Vers den Segen noch einmal erweitert. Und dort sagt: Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinem Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich will dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Das war der einzige Grund, warum Gott Abraham diesen schweren Weg gehen ließ. Er wollte ihn noch tiefer in die Beziehung, in den Glauben zu sich hineinführen. Er wollte seinen Glauben noch vollkommener machen, um ihm noch mehr Gutes schenken zu können, um ihn noch mehr segnen zu können. Wisst ihr, ich glaube, dass das eine allgemein gültige Wahrheit über unseren Gott deutlich macht. Ich bin der Überzeugung, dass unser Gott tatsächlich nur deswegen Schweres im Leben seiner Kinder zulässt, um sie für mehr Segen offen zu machen, um sie für mehr Gutes empfänglich zu machen, um sie noch tiefer in die Beziehung mit sich hineinzuführen. Ich glaube, dass man das hier verallgemeinern kann, dass Gott so ist. Und dass Gott immer dies auch im Sinn hat, wenn er Schweres im Leben seiner Kinder zulässt. Das klingt für uns alles ein bisschen theoretisch, oder? Und am besten helfen uns hier, denke ich, immer Vergleiche aus unserer eigenen Erfahrungswelt. Deswegen möchte ich mal uns so ein Beispiel an dieser Stelle geben, wo wir das vielleicht emotional so ein bisschen mit nachvollziehen können. Stellen wir uns einmal vor, da ist ein Elternpaar, bei deren vierjährigem Kind Krebs diagnostiziert wird. Und die einzige Überlebenschance für das Kind besteht darin, dass eine Chemotherapie angewendet wird. Nun, natürlich werden die Eltern in diese Therapie einwilligen, obwohl sie davon ausgehen müssen, dass sie ja furchtbar belastend für ihr Kind sein wird. Dass es wirklich schlimm sein wird, für das Kind da durchzugehen. Aber sie wissen ja genau, dass aus menschlicher Sicht es nur noch diese eine Chance gibt, am Leben zu bleiben. Älter als 4 Jahre oder 5 Jahre zu werden. Das Leben vielleicht tatsächlich noch einmal geschenkt zu bekommen, noch mal vor sich zu haben. Deswegen werden sie das zulassen. Nur, wie sieht diese Sache aus Sicht des Kindes aus? Das Kind empfindet doch nur, warum tun Mama und Papa nichts gegen die Schmerzen, die ich habe? Warum lassen sie diese Leute in weißen Kitteln ständig an mir rumfummeln? Warum lassen sie es zu, dass ich gestochen werde, dass ich Zeug eingeflößt bekomme, von dem mir furchtbar übel wird? Haben Mama und Papa mich denn überhaupt nicht mehr lieb? Natürlich haben sie ihr Kind lieb. So lieb wie nie zuvor und so lieb wie niemand anders dieses Kind haben kann. Und sie leiden mit ihm, so wie niemand anders mit ihm je mitleiden könnte. Aber all das ist ja einfach nur mal notwendig, damit ihr Kind dieses größte Geschenk, das Geschenk des Lebens, noch behalten kann. Können wir das emotional ein bisschen auf diese Ebene ziehen und für uns zu versuchen zu verstehen? Wisst ihr, ich bin mir durchaus bewusst, dass trotzdem manche Fragen offen bleiben, die man nicht schnell und nicht einfach befriedigend beantworten kann. Und ich weiß auch ganz genau, dass eine Predigt, die man zu diesem Thema von vorne hier für alle hält, an solch einer sensiblen Stelle immer viel zu allgemein und viel zu oberflächlich sein muss, dass sie niemals dem komplexen Leben, unserem Leben, deinem Leben wirklich entsprechen kann, wirklich hineinsprechen kann in deine Situation, in das, was du vielleicht schon erlebt hast, in das, was für dich vielleicht auch noch vor dir liegt. Das kann man nicht, eine Predigt halten, die hier allem umfassend gerecht werden könnte. Aber ich möchte einfach nur uns trotzdem herausfordern an dieser Stelle, dass wir es wagen, diese Geschichte und einmal das Unverständliche an dieser Geschichte nicht einfach nur wieder wegzublättern. Ja, Kapitel 22, nicht nur einfach schnell wieder weiter. Sondern dass wir uns ihr einmal stellen und es einmal wagen, sie aus diesem Blickwinkel anzuschauen. Und das kann ich dir nicht verordnen. Du kannst dicht machen an dieser Stelle. Du kannst sagen, ja, du, dann weißt du nicht, was bei mir passiert ist. Und du kannst dicht machen, auch bei 1. Mose 22. Alles, was ich tun kann, ist versuchen, dich herauszufordern, dich einmal dem zu stellen. Wenn Gott Schweres in Abrahams Leben zulässt, dann tut er es nicht, niemals, um ihn zu schikanieren, sondern dann hat das den Grund, dass er ihn, den sterblichen Abraham, mitten in einer gefallenen, vergänglichen Welt tiefer in den Glauben an sich, an den lebendigen Gott hineinführen möchte, tiefer in dieses ewige Verständnis hineinführen möchte, dass da mehr ist als das, was wir auf dieser Welt haben. Und dann möchte ich auch uns, auch dich herausfordern, dass wir es wagen, eben auch unser Leben und das Unverständliche in unserem Leben aus diesem Blickwinkel zu sehen. Wenn Gott Schweres in unserem Leben zulässt, dann tut er es nie, niemals, niemals, um uns zu schikanieren, sondern dann hat es immer den Grund, dass er uns in unserem Leben, in unserem Glauben weiterführen möchte. Letztlich, dass er uns vorbereiten möchte auf die Ewigkeit. Dass er uns zeigen will, dass es mehr gibt als dieses Leben. Was wir so oft in unserem Alltag ja vergessen. Da zählt immer nur das, was gerade wir vor den Füßen haben, nicht wahr? Mir jedenfalls geht es immer so in der Woche. Ne? Immer nur nächster Tag und gerade das, was jetzt anliegt. Und das ist dann alles so wichtig und so groß. Wenn Gott solche Dinge zulässt, er möchte immer nur, dass wir eine Blickveränderung bekommen. Er möchte unseren Blick herausheben aus diesem vergänglichen Leben. Und er möchte unsere Prioritäten auf das lenken, was am Ende wirklich zählt. Wenn Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt, dann geschieht es immer, um uns tiefer in die Beziehung mit ihm hineinzuführen, um uns noch für größere Geschenke bereit zu machen. Denn unser Gott ist und bleibt ein liebender Vater. Noch einen weiteren Gedanken dazu, der das auch nochmal von der anderen Seite beleuchtet. Wir haben in dieser Predigtreihe immer wieder gesehen, der Glaube an Gott ist ein Wachstumsprozess. Lass uns nochmal kurz durch die Station durchgehen, die Abraham erlebt hat. Da war am Anfang die Herausforderung, dass er einfach nur auf ein Wort Gottes hin seine sichere Heimat verlassen sollte, in ein neues Land aufbrechen sollte. Dann kam die Situation, wo er an Gottes Macht zweifelte, wo er sich durch eine Lüge schützen wollte, wo er merken musste, es ist besser, sich ganz auf Gott zu verlassen. Indem er Lot den Vortritt ließ, lernte er darauf zu vertrauen, dass Gott ihn versorgen würde, egal wie die äußeren Umstände ist. Er lernte den Faktor Zeit zu besiegen. Er ließ sich von seiner Frau überreden, mit der Sklavin Hagar einen Sohn zu zeugen. Musste dann wiederum lernen, es bringt nur Schmerzen, sich von Gottes Wegen zu entfernen. Es bringt für ihn selber und für alle anderen um ihn herum auch, es bringt immer nur Schmerzen, sich von den Wegen Gottes zu entfernen. Er lernte für die Menschen in Sodom zu beten. Das alles, und ich habe mal geguckt, am 6. Januar habe ich die erste Predigt gehalten. Ein halbes Jahr beschäftigen wir uns inzwischen, damit immer, wenn ich dran bin. Das alles haben wir angeschaut. Das alles hatte Abraham zu diesem Zeitpunkt hier schon hinter sich, diese Erfahrung hat er gemacht. Das war der lange Weg, wo er Stück für Stück für Stück immer mehr gelernt hat, Gott zu glauben, ihm Vertrauen zu schenken. Und in dieser letzten Geschichte von heute, hier wird nun quasi diese Latte nochmal so ein Stück höher gelegt. Und es heißt hier in Vers 1 tatsächlich, machen wir einen weiter, nach diesen Geschichten stellte Gott Abraham auf die Probe. Nach diesen Geschichten, ganz wichtig, Gott testet Abraham und er testet ihn hier auf eine Art und Weise, wo jeder andere mit Pauken und Trompeten durchgefallen wäre. Jeder, der nicht so einen bewegten und langen und intensiven Weg mit Gott gegangen wäre bis hierhin, der hätte das niemals geschafft. Und ich glaube, da steckt an dieser Stelle noch einmal eine zweite Botschaft, die für uns ganz, ganz wichtig ist. Denn wir können aus dem Zusammenhang hier erkennen, wenn Gott Schwierigkeiten in unserem Leben zulässt, dann dosiert er sie auf unserem Weg mit ihm ganz genau, sehr genau. Gott hatte im Blick, was Abraham auf seinem Weg mit ihm schon alles gelernt hatte. Gott wusste auch, was er ihm in dieser Situation seines Lebens zumuten kann. Merken wir, was für eine wichtige Überzeugung dahinter ist. Auch wir dürfen wissen, Gott kennt uns und unseren Weg. Und er weiß, an welcher Stelle wir stehen. Und er weiß, wie belastbar wir sind. Und auch du darfst wissen, Gott dosiert die Schwierigkeiten in deinem Leben auf deinem Weg sehr genau. Er weiß genau, was er dir zumuten kann. Gott überlegt sich gut, was wann bei uns geschieht. Und er achtet sehr genau darauf, dass es nicht mehr ist, als wir tragen können. 1. Korinther 10, da steht es schwarz auf weiß. Kennen sicherlich einige von euch, die das schon mal gelesen haben, gerade in so einer schwierigen Situation, wo wir empfinden, was hilft denn jetzt noch, was hält denn jetzt noch? Da heißt es, Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass ihr an einer Versuchung zugrunde geht. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Was für ein Trost! Ihr Lieben, wir dürfen an dieser Stelle lernen und es in unser Herz schreiben, wir glauben nicht an einen Schicksalsgott. Bang, bang, Maxwell Silverhammer. Da haben die Beatles mal gesungen. So, ne? Wo dann im Leben einfach so dieser Silverhammer Bonbon draufschlägt und alles zerschmettert und man nicht mehr weiß, was passiert. Wir glauben nicht an solch einen Gott, an einen Schicksalsgott. Wir glauben als Christen an einen Vater, der uns liebt und der uns unter allen Umständen liebt und der uns in seiner Hand hält und der darauf achtet, der peinlich genau darauf achtet, dass wir an den Schwierigkeiten des Lebens nicht zerbrechen müssen. Wir glauben nicht an einen blindwütigen Zufall, der irgendwann irgendwie im Leben von uns Menschen zuschlägt und draufhaut. Natürlich sind wir noch nicht im Himmel. Natürlich gibt es schlimme Dinge auf dieser Welt. Dinge, die wir auch nicht mit so ein paar theologischen Kunstgriffen einfach mal wegerklären wollen. Aber als Christen brauchen wir keine Angst haben, dass eines Tages irgendwann in der Zukunft mal Dinge auftauchen werden, die so stark sind, dass wir einfach nicht mehr länger an Gott glauben können, dass an dieser Stelle jetzt mal Schluss sein muss, dass wir hinschmeißen müssen, die so mächtig sind, dass auch Gott nicht mehr dagegen ankommt, sodass wir jetzt sagen müssen, so, es ist vorbei. Das wird nicht passieren. Gott ist davor. Als Christen dürfen wir wissen, dass wir einem Gott gehören, der die Schwierigkeiten in unserem Leben sehr wohl kennt und der sie genau dosiert und der seine Hand über uns hält und der darauf achtet, wie Luther es ausdrückt, das haben noch manche im Ohr, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass wir es ertragen können. Deshalb lass diese Worte aus 1. Korinther 10 auf dich wirken. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass ihr an einer Versuchung zugrunde geht. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, dann schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Gott lässt Schwierigkeiten in deinem Leben zu, ohne Frage. Und es gibt keinen von euch, wo das nicht der Fall wäre. Aber er weiß, wer du bist. Und er weiß, wo du im Glauben stehst. Und er weiß, was schon gewesen ist auf seinem Weg mit ihm. Und er weiß, wie viel du ertragen kannst. Und er weiß auch, was zu viel ist. Und er dosiert das sehr genau. Jesus selbst sagt einmal, meine Schafe kennen meine Stimme. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Weder für dich noch für mich. Aber ich weiß eines. Auf unseren Gott ist Verlass. Und ich wünschte, dass jeder von uns das irgendwo sagen kann. An einem Punkt bei sich. dass wir uns mit unserem Leben auf dieses feste, unerschütterliche Fundament zu unserem Gott stellen. Und dass wir mit dieser Sicherheit in unser Leben und in die Zukunft gehen können.